Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
Heute zu Gast ist bei uns Simon Kretschmer, einer von den Rocket Beans. Hallo Simon.
Hallo.
Alles gut?
Ja, alles gut. Ja. Ein wunderschöner Sonntag.
Ja,
also ich weiß, dass ihr am Sonntag arbeitet, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das ist aber bei euch wahrscheinlich genauso, ne?
Ja, es war früher so. Also wir kommen ja wahrscheinlich später zu, aber zu Game One-Zeiten war es noch sehr üblich, dass hier jedes Wochenende immer Betrieb war. Aber im Moment, dadurch, dass wir ja am Wochenende jetzt nicht streamen und keine Live-Sendungen haben, ist es eigentlich angenehmer geworden. Also ist kaum jemand hier und die hier sind, sind auch nicht überarbeitet und halb tot.
Mhm. Du bist uns gerade über Skype zugeschaltet aus Hamburg. 24 Stunden Livestream, du hast es gerade schon angesprochen. Rocket Beans TV gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Wie war diese Zeit? Wie waren diese anderthalb Jahre?
Es ist ja leider oder eigentlich gut so, dass man die schlimmen Sachen immer langfristig verdrängt und nur noch das Gute erinnert. Und so ist es auch. Also ich habe jetzt, wenn ich so zurückblicke, war das echt eine wilde, abgefahrene, coole Zeit mit Freunden, was aufbauen, was zumindest in unserem Kosmos so noch keiner gemacht hat. Allein was man da lernt, was man neu machen muss, was man anders machen muss, wo man umdenken muss, wo man vielleicht auch lange gelernte Regeln außer Kraft setzen muss, weil es einfach nicht geht. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also was man so lernt in diesem Job, wo man dann irgendwie alles macht, von ja, Technik, Schnitt, Programmdirektion, irgendwelche Gespräche mit Sponsoren, irgendwelche Gespräche mit Investoren, all dieser Kram, redaktionell, dann muss man ja irgendwie auch die neuen Leute versuchen, auf unsere Rocket Beans Philosophie einzuschwören, und das wird immer schwieriger, je mehr Leute man hat und. Also es ist wirklich auf so vielen Ebenen, für so einen kleinen sozialphobigen Nerd wie mich, war das alles eine ziemlich krasse Zeit, so. Aber ich glaube für alle anderen auch. Also wir haben uns halt viel aus der Komfortzone bewegen müssen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr ja, das war ja was komplett Neues für euch, und ihr habt ja, oder zumindest du, hast ja mit Giga Games, Game One jetzt schon einige Projekte gestartet, beziehungsweise warst Teil von einigen Projekten. Was war die Herausforderung jetzt so bei Rocket Beans? Ich meine, ist das jetzt nochmal sowas komplett Neues gewesen, wo du sagtest, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder?
Ja, also gerechnet haben wir natürlich schon mit den ganzen Problemen, die hier so auftreten, jetzt geht auch mein Handy, egal. Entschuldigung, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich würde sagen, das Kernproblem ist ja erstmal, wir sind ja 5 Leute, die diese Firma, die Rocket Beans, gegründet haben. Und ich glaube, das Schwierigste ist überhaupt erstmal zu raffen, was wollen wir alle einzeln für uns, was stellen wir uns vor, was soll der Sender werden, welche Inhalte soll er transportieren, wie lang sollen die Sendungen sein, wann soll was laufen, wen stellen wir ein, wer ist on-air, wer ist off-air, wer ist Redaktion, wer ist Cutter. Das sind 8 Milliarden Fragen, die natürlich nicht abgedeckt sind in diesem ersten kleinen, wir machen ein Sender-Meeting, ja, und das muss man so im Laufe der Zeit einfach mehr auch durch Try and Error rauskriegen. Man weiß auch oft selbst am Anfang nicht, so ging es mir zumindest, und ich glaube den anderen auch ähnlich, dass man zwar eine grobe Vorstellung hat, was man gerne sehen würde, zum Beispiel auf seinem Sender, aber man natürlich auch weiß, dass es langfristig ein Spagat wird zwischen Themen, die einen selbst interessieren, und Themen, die Mainstream sind oder vielleicht einfach einen selbst jetzt auch nicht so interessieren, aber relevant sind. Also wir haben zum Beispiel eine Bundesliga-Sendung, die interessiert mich natürlich null, also weniger als null. Aber ich kann respektieren, dass da viele Leute dran arbeiten, dass wir da coole Inhalte haben und das sogar in dieser Bundesliga, in dieser Sphäre aus Fußballfreunden auch angesehen wird als coole Sendung. Und das freut mich natürlich schon, aber ich wäre der Allerletzte gewesen, der sich da Gedanken zu macht.
War euch das wichtig, dass ihr auch wirklich so diesen Rundumschlag macht? Weil ich meine, Game One war ja sehr konzentriert. Die Sendung ging 25 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Und da ging es halt fast nur um Games. Und war euch das wichtig?
Also so dumm wie es klingt, aber wir haben Game One auch, natürlich ging es da immer um Spiele, ist ja irgendwie auch Message der Sendung gewesen. Aber wir haben ja auch viele Filmschnipsel eingebaut. Wir haben hier und da auch mal andere Themen angesprochen. Wir haben es immer mehr gesehen als so eine Art so einen popkulturellen Schmelztiegel, wo man halt auch Kram reinpacken kann, der im Internet relevant ist, oder Diskussionen, über die man gesellschaftlich gerade redet. Also klingt jetzt natürlich hochtrabend, weil es ist am Ende doch nur eine kleine, lustige Games-Sendung gewesen. Aber wir sind ja alles Leute, die auch im Netz leben und an allem, was so passiert, digital interessiert sind. Dadurch strömen diese Themen automatisch immer auch irgendwo ein. Also sei es jetzt sowas wie Gewaltspiele, als die Diskussion damals aufkam, oder Virtual Reality, was das für Auswirkungen haben kann. Da geht es ja dann schon fast ins Philosophische und dann ist es eben doch mehr als nur Spiele. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich, klar, es ist das komplette Gegenteil. Wir machen jetzt 24 Stunden am Tag, knapp 10 Stunden live, mal mehr sogar, mal weniger. Und früher hatten wir 25 Leute, jetzt haben wir 60. Diese 25 Leute früher haben 15 Minuten, maximal 20 Minuten produziert. Jetzt haben wir, wie gesagt, so viel Content. Das ist natürlich eine riesen Umstellung für jeden Einzelnen hier gewesen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der heute noch denselben Job macht wie zu Game One-Zeiten, obwohl natürlich viele der Leute immer noch hier sind.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon über die Rocket Beans gesprochen, über Rocket Beans TV. Ich würde mal gerne ein bisschen zurückgehen, also zu deiner Person, wie du, wie dein Weg so lief. Du hast angefangen mit Lösungsbüchern. Ich glaube, du hast mal Lösungsbücher geschrieben.
Ja, oder wie mein Vater immer gesagt hat, der hat Bücher geschrieben. Weil ihm das natürlich unangenehm war, das Wort Lösungsbücher davor zu hängen. Und weil es keiner verstanden hätte von seinen Bekannten. Aber das ist schon wahr. Also das klingt immer irgendwie, als hätte ich da mega die Sachen gemacht. Aber damals, das war halt eine Zeit, in der Lösungsbücher sehr populär waren. Mhm. Oder eher gesagt, in der es gerade anfing, dass sie sehr populär wurden. Das war die Zeit noch vor dem Internet oder parallel zum Internet, wo eben Leute wirklich ohne Ende sich die Spiele meistens meiner Erfahrung nach kopiert haben und dann aber die Lösungsbücher gekauft haben. Es gab Fälle, wo zu Lösungsbüchern mehr Bücher verkauft wurden, also zu Spielen mehr Lösungsbücher verkauft wurden als Spiele. Okay. Wo man natürlich merkt, okay, da ist irgendwas mega schiefgelaufen, was den Verkauf angeht. Und ich war damals echt noch jung, also ich habe, glaube ich, mit 16, 17 angefangen, als ich jemanden kennengelernt habe in einem Spieleladen, in dem ich dann auch zeitweise gearbeitet habe als Praktikant. Als Schülerpraktikant natürlich, habe ich dann gemerkt, oh, die schreiben Lösungsbücher und ich wollte immer Spieleredakteur werden und dachte so, ey, das ist eigentlich ein ganz guter Anfang, um so reinzukommen in dieses Schreiben und vielleicht machen die ja irgendwann mal ein Magazin und dann bist du da schon drin und die waren total happy, jemanden zu haben, der halt Ahnung von Games hat, weil die ganzen Autoren, die sie hatten, hatten keine Ahnung von Games und haben diese Bücher geschrieben. Und dann weiß ich nicht, das hat sich dann irgendwie so ergeben, ja, und habe dann 3, 4, 5 Jahre lang da so immer wieder mal was gearbeitet.
Hast du noch irgendwie eins zu Hause, so was dir besonders irgendwie am Herzen liegt, wo du sagst, oh, das war richtig gut?
Ich kann zu irgendeinem Spiel. Ich finde, ich muss tatsächlich sagen, also zumindest die Lösungsbücher zu einem speziellen Spiel immer, also wo man dann wirklich 300 Seiten hat zu Resident Evil 2 oder Mission Impossible oder irgendwas, wo mir das Spiel oft auch sehr am Herzen lag. Die habe ich schon da und da blätter ich auch immer wieder mal rein und bin belustigt über den ganzen infantilen Scheiß, den man damals für voll gut gehalten hat. Aber ich kriege die auch ab und zu zugeschickt noch von Zuschauern, die noch eins haben. Ich glaube sogar Amazon hat mal angerufen, die haben irgendeinen Service, dass wenn sie merken, irgendeine Sache wird oft angefragt, dann versuchen sie rauszufinden, wer der rechte Inhaber ist und rufen den dann an und versuchen quasi die Erlaubnis zu haben, das nachzudrucken.
Ah, okay.
In dem Fall wurde ich da schon angerufen wegen ein paar Büchern, aber ich habe die Rechte
für die Lösebücher.
Wurde damals einfach bezahlt, ich habe keine
Tantiemen. Ach so, okay.
Kann man ja heute auch sagen, das war überraschend viel, also ich meine, muss ich vorstellen, ich war volljährig gerade so und habe dann 10.000 Mark bekommen oder 15.000 Mark, manchmal auch nur 5.000, aber es war so in dem Bereich, wo ich dachte, fuck, ist das viel Geld, das ist ja, ich brauche nie wieder arbeiten. Und das war natürlich der Hammer, weil ich habe es gemacht mit einem Job, der mir total gefallen hat und habe mich da auch einen Monat lang eingeschlossen und in jeder freien Minute dann an diesem Projekt gearbeitet. Ich habe dann die Screenshots gemacht, mit den Layoutern Ideen ausgearbeitet für das Cover. Teilweise habe ich auch ganze Bücher designt. Also ich konnte mich da
richtig. Ich meine, das ist ja auch viel Arbeit, ne? Also ich meine, 300 Seiten, du hast gerade angesprochen, Screenshots etc., das ist ja.
Vor allem mit den damaligen technischen Möglichkeiten. Es gab ja gar keine Möglichkeiten, einfach mal so Screenshots zu machen. Du brauchtest dann einen fetten Mac, der hat schon allein ein paar tausend Mark gekostet. Den musstest du dann mehr oder weniger zu dir nach Hause transportieren, weil ich selbst hatte natürlich keinen. Und da dann mit Resident Evil 2 irgendwelche Screenshots machen. Ja? Und da hatte ich dann tausende Screenshots und versuch mal da dann die richtigen rauszusuchen. Das Lustige ist, das war so ein Foreshadowing zu meiner Arbeit bei Spieleredaktionen später, wo genau dieselben Probleme bestanden. Ich habe quasi genau die Sachen schon gemacht, die ich später dann in meinem Beruf machen musste und hatte so einen recht leichten Einstieg.
Ich bin aber
so ein bisschen Workaholic-mäßig drauf gewesen. Also das war schon an einer Grenze, wo es fast ungesund wurde. Also wo ich bin halt früher halt und auch heute auch noch an der Ansicht, wenn du was machst, dann mach's einfach richtig und mach's einmal richtig geil. Und das führt dann oft dazu, dass man sich selbst ohne Ende konsequent ausbeutet.
War da der Grundstein sozusagen gelegt, okay, jetzt geht's nicht mehr zurück, jetzt mache ich das halt auch, du hast gerade eben gesagt, es war schon dein Wunsch als Kind, Spieleredakteur zu werden und das war dann, ging nichts dran vorbei.
Ja, ich bin, sag ich mal, bis ich 11, 12 war ich in einem echt winzigen Kaff, also winzig, mein Vater ist Bürgermeister und ist so relativ häufig umgezogen dadurch, weil man dann eben von, also quasi die Stadt, in der man oder das Dorf, in dem man dann arbeitet, wird irgendwie immer größer und größer. Man geht woanders hin und es ist halt im Grunde einfach ja so ein ständiger Wechsel, ja, wie Fußballtrainer. Und dadurch hatte ich dann oft auch Schwierigkeiten, natürlich irgendwo erstmal anzukommen und war dann viel zu Hause und habe viel gezockt und viel Medien konsumiert und auch viel gelesen und war aber auch viel alleine irgendwo draußen in der Natur. Also, aber es war immer sehr schwer, sag ich mal, Leute zu finden, die meine Interessen teilen, gerade in kleinen Dörfern. Und so hatte ich halt auch genug Zeit, sag ich mal, um mich mit dem ganzen Kram zu beschäftigen.
Da waren auch Spiele ja noch gar nicht so etabliert wie heute. Also ich meine, da war das ja noch die Nische.
Meine Eltern haben mir über Jahre hinweg haben die gesagt, komm, ja, Spieleredakteur, da gibt es vielleicht 100 in Deutschland. Was denkst du denn, dass du einer von denen wirst oder so? Und ich habe immer gesagt, Leute, lasst mich einfach, das ist was Geiles. Natürlich habe ich auch dann irgendwann gesagt, ja, vielleicht werde ich ja auch mal Spieleentwickler oder dies und das. Aber meine Eltern haben, glaube ich, bis heute weiß, glaube ich, meine Mutter nicht so recht, zu was sich das Thema Games alles entwickelt hat, weil sie sich konsequent dem Internet und Spielen verweigert und gar nichts dazu wissen will. Insofern, die haben ja immer versucht, das auszureden und mir zu einer Banklehre geraten oder den ganzen klassischen Berufen, Abitur und dann studierst du erstmal und eine Ausbildung und dieser ganze Kokolores, ja. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass so wie ich es gemacht habe, es für mich ganz speziell, ich will das niemandem empfehlen, weil eine Ausbildung und Studium sind alles gute Sachen, nur für mich war das nie eine Option, ja.
Hallo, it's a me, Mario. Woohoo! You're listening to Controller, Mamma Mia, Mario's Favorite. Yahoo! Here we go!
Jetzt haben wir schon ganz viel gequatscht und haben eigentlich noch gar nicht über das Thema Videospiele richtig gesprochen. Wie sieht das bei dir aus mittlerweile? Findest du noch genug Zeit überhaupt zum Zocken oder hast du da irgendwie in letzter Zeit dein Backlog explodiert und du findest gar nicht mehr die Zeit für die Spiele oder wie sieht das bei dir aus?
Ja, das ist eine interessante Frage. Früher hätte ich, bis vor wenigen Monaten, hätte ich da noch ganz ehrlich sagen können, dass ich super viel immer noch spiele, weil ich mehr oder weniger dazu übergegangen bin, alles, was ich spiele, gleich aufzunehmen. Weil A, ist es authentischer, B, ist es halt wieder so ein Work-Life-Balance-Ding, dass ich einfach aus einem Hobby dann direkt mein Content generieren kann. Und es macht mir auch Spaß, irgendwas zu spielen dabei, irgendwas zu labern und ich finde es halt besser, wenn man die Spiele nicht kennt, wenn man sie spielt. Insofern passen da ganz viele Sachen zusammen und dann habe ich sehr viel machen können hier für den Sender. Jetzt ist es aber so, dass ich gerade in den letzten Wochen war ich viel in London, war viel an Orten, wo ich keine Möglichkeit hatte, wirklich was zu spielen und es kamen auch 1, 2 Spiele raus, die ich unbedingt spielen will. Allen voran Doom, Uncharted 4.
Immer noch nicht, okay. Die stehen noch auf deiner Liste.
Ich habe meine Freundin war vor einer Woche hier und wir haben zusammen ein bisschen Doom gezockt. Also insofern habe ich es jetzt angespielt, aber ich hatte eigentlich vor, es zu Let's Playen. Und dann sitze ich wirklich oft da und denke mir, komm, jetzt spielst du es einfach. Aber habe aber keinen Bock, eine Kamera anzumachen. Und dann ist es so, ich hebe mir das Spiel quasi auf, weil ich es später für die Arbeit benutzen will. Das ist natürlich irgendwo total bescheuert.
Vermisst das einem schon mal so ein Spiel, wenn du es dann aufnimmst und damit arbeiten musst sozusagen und das Arbeit wird?
Ich finde, wie gesagt, es ist dann keine Arbeit für mich in dem Moment. Es ist wirklich keine. Ich kann es nicht, andere mögen das anders sehen, aber für mich ist es einfach keine Arbeit. Es ist, wie gesagt, schon immer so gewesen. Also ich quatsche einfach furchtbar gerne, während ich spiele mit Leuten. Wenn dann halt keiner da ist und nur die Kamera da ist, dann quatsche ich in die Kamera. Ja, wie gesagt, kann vielleicht auch, ist auch vielleicht ein exotisches Krankheitsbild, was nur noch keiner richtig definiert hat. aber mir macht es überhaupt nichts aus. Es ist nur, wie gesagt, dann eher so der Fall, dass wenn ich mir Spiele aufhebe und die nicht spiele, dass ich dann halt mal eine Woche auch nichts spiele. So. Und in London hatte ich einen Rechner dabei, konnte auf dem aber dann einfach, weil ich es mir aufheben wollte, nichts wirklich spielen. Aber das ist jetzt auch nur, ich meine, das Wetter ist im Moment toll.
Ja.
Ich sitze dann natürlich auch echt lieber draußen und da hat man selten, ich bin nicht so der Handheld-Fan, also ich bin niemand, der jetzt groß auf dem Handy spielt oder hier eine PlayStation Vita dabei hat oder ein DS oder so. Ist irgendwie einfach nicht so mein Ding. Ich habe die zwar, aber das ist für mich, ich brauche geile Grafik bei Spielen und ich brauche nicht so diese kleinen Jump'n'Runs, sage ich mal. Das ist einfach nicht mein Genre, ja. Und insofern, wenn ich draußen bin, genieße ich die Sonne, lese ein Buch. Ich mag auch Regen, also auch bei Regen bin ich gern draußen. Und dann spielst du halt weniger. Aber wie gesagt, ich spiele schon viel. Also es gab eine Menge Zeit in allein diesem Jahr, wenn dann ein Spiel kommt, was einem gefällt, oder wenn man Multiplayer spielt in einem bestimmten Spiel, dann kannst du ja auch hunderte Stunden spielen, theoretisch. Mhm. Und das habe ich schon immer wieder, aber ich fand jetzt auch im Moment gab es nicht so viele Sachen außer den beiden genannten und sowas wie Overwatch, wo man seine ganze Freizeit reinstecken kann, wenn man unbedingt will, gab es nicht so viel. Dark Souls habe ich angefangen, habe dann aber jetzt irgendwie, weil ich den Rechner gewechselt habe, meinen Spielstand verloren und dann ist es so frustrierend, wenn du so viel Zeit schon
investiert hast.
Ja, und bei The Witcher war auch so ein Ding, ich liebe The Witcher 3, das ist für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre und das ist wirklich immer noch so gut, obwohl es ja auch schon mittlerweile fast ein Jahr ist. Aber ich habe damals wir haben so ein Game Plus Royale gemacht, das war so eine Art Game One, es war letztes Jahr zur E3, genau, also schon über ein Jahr her. Das war so eine Art von mir auf meinem Rechner geschnittenes Game One, was so werden sollte wie Game One, also ganz viel Aufwand in Schnitt, ganz viel geile Musik, Intros, sage ich mal. Also jeder Block hatte sein eigenes kleines Intro, was erstmal 30 Sekunden lief, ohne Off-Text. Und dann cooler gesprochener Off-Text von Ingo, unserem Game-One-Sprecher. Also ganz viele ambitionierte Ideen sollten da reinkommen. Und am Ende war das auch so ein 40-Minuten-Ding, nur dass ich, und ich komme gleich zum Ende der Geschichte, damit du verstehst, warum ich damit jetzt anfange. Und am Ende hatte ich dann irgendwie 3, 4, 5 Wochen habe ich an diesem Kram geschnitten, eingespielt. Ich konnte irgendwann The Witcher nicht mehr sehen. Ja? Also wirklich, ich habe fast, mir wurde körperlich übel, wenn ich dieses Spiel gesehen habe. Und damit habe ich mir quasi ein Spiel, was mir so gut gefallen hat, habe ich mir kaputt gemacht, weil ich es mit der Arbeit übertrieben habe. Und das ist dann der Moment, wo du schon zu Recht gesagt hast, da kippt es dann und dann macht es einem halt wirklich keinen Spaß mehr. Und jetzt ein Jahr später habe ich gemerkt, kann ich das wieder anfangen und habe natürlich auch wieder meinen Spielstand verloren. Und jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Und das ist tatsächlich das Letzte, was ich gespielt habe vor 2 Wochen. Die Expansion, die neu rauskam, Blood and Wine, habe ich dann angefangen. Aber es ist eben, du kennst es selbst, wenn man sein... Moment, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Ding ausgefallen ist.
Ich lausche deine Ausführungen zu The Witcher.
Ja, wenn man dann irgendwie seinen Charakter, den man halt 30 Stunden, 40 Stunden gespielt hat, und das waren am Ende 100 Stunden im Spiel, also ohne Fortschritt, weil ich natürlich für Game Plus Royale damals irgendwelche Aufnahmen gemacht habe. Da reitest du ewig rum und nimmst die ganze Zeit auf oder rennst irgendwo durch den Wald und nimmst auf.
Um halt eine coole Szene zu bekommen, die am Ende 10 Sekunden lang ist oder so.
So ist es halt. Ja, du nimmst unendlich viel auf. Andere können das vielleicht besser. Ich kann mich da schwer limitieren. Und du hast irgendwann dieses Spiel, kennst du auswendig, obwohl du von den reinen Quests vielleicht 30% gemacht hast. Und und dann fängst du aber neu an und oh Gott, jetzt schon wieder der Bloody Baron, den ich 3000 Mal gespielt habe. Und irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. Und das ist schade, weil das, also sobald ich diesen Anfang hinter mir hätte, bin ich ja wieder in neuen Territorien, die mir dann total Bock machen. Ja? Aber diese eine Sendung hat einfach meinen Witcher-Spaß ruiniert. Aber das passiert ganz selten. Das passiert wirklich nur, wenn man sich überarbeitet. Das ist wie ein Essen, was dir super gut schmeckt, bis du es irgendwann zu oft gegessen hast.
Jetzt ist bei euch in der Redaktion Kollege Etienne Gardet, der so als Muffel bekannt ist, was einige aktuelle Videospiele angeht. Geht dir das auch so? Hast du auch so eine Videospielmüdigkeit mittlerweile? So, früher war alles besser.
Ich weiß, was du meinst. Man kennt es, früher war alles besser und früher war noch dies und das. Und gerade Edem und Dark Souls ist ja so ein eigenes Ding, was er ja als Beweis nimmt, dass alle anderen Spiele scheiße sind, weil Dark Souls macht als einziges richtig. Ich finde es schade, dass er nicht so mehr, weiß ich nicht, dass die Spiele sein Herz nicht mehr so erwärmen können wie früher. Aber er war auch, und das ist ja auch, ich kenne ihn ja auch schon, seitdem er 20 ist, er war auch früher schon so ein ganz spezieller Spieler. Also er fand Story in Spielen immer scheiße. Er fand immer Multiplayer besser als Singleplayer. Und so ist er halt heute auch noch. Also er spielt viele Stunden Overwatch, aber er kann einem Uncharted einfach nicht viel abgewinnen. Es gibt ganz viele Genres, wo er...
Weil es keine Linkshänder-Unterstützung gibt.
Das kommt dazu auch noch, aber selbst wenn er die Spiele dann mit Linkshänder-Unterstützung, er hat sogar so ein eigenes Pad sich bauen lassen, das kann man mittlerweile machen, okay. Selbst dann, ja, da vertauschen die einfach nur die Kabel für links und rechts und dann hast du da halt, sag ich mal, eine andere Belegung auf deinem Pad. Und er versucht es immer wieder und ich bewundere es auch, dass er nicht aufgibt, obwohl er weiß, dass viele Story-Spiele von heute ihm einfach auch nicht viel geben. Und auch Deckungsshooter und alles, von Uncharted über Gears of War bis hin zu, wie heißt es, The Last of Us. Solche Sachen, wo ich jetzt gerade Gänsehaut kriege, weil das Spiel so geil ist.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und er sieht halt nur nach 2-3 Stunden, oh, schon wieder jetzt Deckungsshooter, oh, ich habe keinen Bock, hört auf. Weil ihm Story einfach nichts gibt. Mhm. Ja. Und da muss man auch sagen, gut, er ist ein großer Filmfreak und Serienfreak, und er investiert die Zeit dann lieber in Film und Serien und die haben natürlich dann auch bessere Geschichten. Also die sind da einfach weiter. Insofern kann ich das alles schon verstehen, ich fühle es so nicht. Mir sind Multiplayer-Shooter nicht so wichtig wie gute Stories oder Spiele wie Stanley Parable oder Spiele wie auch Flower oder so. Einfach Spiele, die mir so einen völlig anderen Blick auf die Welt bieten. Wo kannst du schon den Wind spielen? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ja? Also das ist das eine Spiel, was meine Mutter immer wieder spielt. Es ist wirklich faszinierend, dass sie nicht spielt, alles hasst, alles schlimm findet, aber Flower ist so ein Ding, wo sie immer wieder danach fragt. Ne? Obwohl ich das vor 5 Jahren habe ich ihr das gezeigt und sie hat es durchgespielt. Und das ist bis heute das einzige Spiel, was sie gespielt hat. Also da, irgendwas müssen die extrem richtig gemacht haben.
Also es gibt auch die Entwicklung ist ja in den letzten Jahren, auch gerade wenn man sich Indie-Games anguckt, wobei man...
Toll geworden.
Da sagen muss, dass da ja eigentlich gerade die Kreativität, zumindest meiner Meinung nach, in den Videospielen stattfindet und das, was vorangetrieben wird. Also da findest du ja meistens in den kleineren Games, wobei es ja nicht unterschiedlich ist zum Film. Da ist es ja auch eher so, dass in den Independent-Sachen... Ja.
Es ist auf jeden Fall so, die Call of Duties sind die Michael Bays und sowas wie Limbo oder jetzt Inside sind dann halt so diese Studio Ghibli-Filme, die halt eher Special Interest sind, wobei man das, gut, bei Studio Ghibli muss man sagen, die sind ja mittlerweile raus aus der Indie-Schiene seit vielen Jahren.
Ja, sind aber, eher das japanische Disney, genau.
Genau, aber es gibt trotzdem genug Leute hier im westlichen Bereichen, die keine Ahnung haben, was das für Filme sind. Die haben noch nie das Wandelnde Schloss gesehen oder da gibt es ja 20 verschiedene Sachen, die man gucken kann. Und die kennen das alles nicht, weil es irgendwie nicht zur Hollywood-Agenda sozusagen passt. Ja? Die kennen dann halt jeden Pixar-Film, aber wissen halt nicht, was es sonst so gibt. Und ähnlich ist es bei Spielen auch. Limbo Inside sind einfach, das sind so wundervolle Kleinode.
Oder halt die ganzen Walking Simulator, die es gerade gibt.
Ja, Gone auch Home. Genau, warte mal ab, was noch mit Virtual Reality-Brillen kommt. Was da an mittlerweile fangen sie ja echt schon an, dieses Genre Experience zu nennen, Walking Simulator, wo man. Und es fängt ja an mit Doom jetzt und Fallout, wo man dann nur noch in dieser Welt rumläuft, was ja auch so ein bisschen eigentlich einem Spiel zuwiderläuft. Also da gibt es dann ja eigentlich, glaube ich, gar keine Herausforderungen mehr.
Oder sondern, wie Pokémon Go, da läuft man ja auch gerade nur rum. Ja.
Da bin ich wirklich zum Glück verschont geblieben. Ich mochte ja Pokémon noch nie und habe jetzt kein Handy, ich habe kein Android und kein iPhone, ich habe ein Microsoft-Handy. Und da gibt es einfach diese Sachen nicht.
Ah, okay.
Also, gibt es einfach nicht. Gibt auch kein Snapchat oder so. Also all diese Dinge gehen mir so ein bisschen ab, weil ich sie nicht ausprobieren kann. Aber wir sind vor kurzem für einen Dreh für Jägermeister sind wir zum Deichbrand-Festival gefahren und sind von hier aus 2 Stunden oder so durch irgendwelche Landstraßen gekurvt und da sitzen dann in einem Bus 8 Leute, also 8 erwachsene Leute und starren 2 Stunden lang auf ihr Handy und machen nichts anderes als Pokémon fangen, was ja auch wieder nur einfach klicken auf dein Handy ist. Also da fragt man sich schon wirklich, Mann, wie weit sind wir eigentlich gekommen und ist es das noch? Ist das noch Gaming? Hat das noch irgendwas mit Spielen zu tun? Und ich finde dann eher nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass es so einen Impact hat. Also Nintendo schafft es eben irgendwie auch immer wieder, einfach nur mit diesen Marken, die sie haben und minimalem Gameplay Also, wobei ich meine jetzt, Nintendo macht schon gutes Gameplay, das will ich damit nicht sagen, aber Pokémon Go hat kein gutes Gameplay. Schaffen es aber immer wieder, ihre Marken irgendwie so populär zu machen, dass die ganze Welt verrückt spielt. Das ist irgendwie faszinierend, die können das richtig gut.
Du hast ja auch, das passt ganz gut als Überleitung Pokémon, weil ich habe gestern, glaube ich, noch in Vorbereitung zur Sendung ein Video gesehen, wo du Pokémon Channel bei Giga gespielt hast damals.
Das fällt es nicht vor?
Ewig her.
Sehr faszinierend. Du bereitest dich vor?
Ja, natürlich. Man muss sich ja auf seine Gäste vorbereiten.
Was haben wir noch nie gehört.
Und du hast, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass du, glaube ich, mehr schlechte Videospiele durch deine Arbeit gespielt hast als gute in deiner ganzen Karriere. Ist das heute auch noch so?
Nee, mittlerweile nicht mehr, weil ich den Luxus habe und auch die Verpflichtung, dass wir nur gute Sachen oder rein relativ gute Sachen spielen. Weil niemand ist interessiert an einem schlechten Spiel. Aber, und das sage ich immer wieder seit Jahren, die Spiele sind auch mittlerweile besser geworden. Früher zu Giga-Zeiten gab es noch diese wirklich crappigen Lizenzspiele, Filmspiele, Spiele basierend auf irgendeiner Zeichentrickserie, wo keiner der Entwickler auch nur annähernd, sag ich mal, auch nur eine Überstunde reingesteckt hat. Spiele, die einfach nur Geld abgreifen sollen, Sportspiele, die völlig beschissen waren. Also es gab so viel Crap und mittlerweile, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Spiele immer größer, immer teurer werden, also viele, ist natürlich auch das Risiko zu scheitern viel schlimmer für die Firmen. Und viele Firmen, die 2, 3 Flops abgeliefert haben, sind dann auch weg. Also die haben sich selbst aus dem Genpool entfernt. Und das finde ich, ich finde es schade natürlich für die Firmen, aber es ist gut für den Spieler, weil man einfach nicht mehr so viel Crap findet. Natürlich gibt es immer noch Scheißspiele, aber also ein Scheißspiel heute wäre sowas wie der Goat Simulator oder I Am Brad. Spiele, die eigentlich gut sind, die halt nur Quatsch sind. Also die einfach irgendwie
die halt
total
absichtlich blöd irgendwie
sind. Genau.
Absurd, ja.
Das ist irgendwie das, was man heute unter einem schlechten Spiel versteht. Ganz selten gibt es mal noch Spiele wie in hier Alien Resurrection. Nee, wie hieß das? Ja,
Alien, nicht Isolation, das war das Gute, sondern.
Das war das Gute, genau.
Colonial Marines.
Und da kannst du, genau, du hast recht. Da kann man wunderbar sehen, was ein wirklich gutes von einem schlechten Spiel unterscheidet. Beide sind Alien. Das eine hat unglaubliche, tolle, visionäre, visuelle Inhalte. Dieser ganze Retro-Sci-Fi-Look, wie sie das umgesetzt haben, ist einfach toll. Also wirklich toll. Und das andere ist einfach nur ein totales Crap-Spiel mit schlechter KI, schlechten gescripteten Szenen aus den 90er Jahren gefühlt. Und derselben Marke, beides spricht dieselben Leute an. Das eine ist komplett Crap und wird halt zum Glück dann bei Steam und Co. auch downgevotet ohne Ende. Und allein das sorgt ja dann auch schon für so eine Reinigung. Mhm. Also die Schwarmintelligenz oder die, ja, es ist ja nicht zwingend eine Schwarmintelligenz, aber die Community, die Crowds, die dann etwas verbannen, die sorgen ja auch dafür, dass die guten Spiele oben schwimmen.
Ja, ich meine, heutzutage hast du halt echt nicht mehr die Zeit, ein schlechtes Spiel zu spielen, weil wenn du nicht ganz extrem, was dein Genre angeht, dich limitierst, dann hast du eigentlich, vor allem wenn man nicht immer alles sofort spielt, echt einen guten Katalog.
Mein Problem ist, dass ich immer alle Genres interessant fand. Also
meins auch.
Ja, und dann hat man wirklich heutzutage immer die Qual der Wahl, weil jedes Spiel kannst du über hunderte Stunden spielen. Jedes Spiel, was noch einen Multiplayer-Modus hat, meine ich jetzt. Oder einen ordentlichen Replay-Value wie Dark Souls oder so, wo man auch 3-mal, 4-mal neu anfangen kann. Oder auch ein Witcher, da kannst du 100 Stunden reinstecken und hast immer noch nicht alles gesehen. Und wie willst du all diese Spiele spielen? Ja, wenn du gleichzeitig noch ein Pokémon Go hast, was irgendwie dein ganzes Leben frisst, wenn du mit so wenig zufrieden bist, sag ich mal. Naja. Aber es ist doch schön, es bringt, also gerade Pokémon Go bringt die Leute zusammen, bringt sie raus. Wir hatten dieses Pen and Paper, diese Theaterkiste, wo dann viele Zuschauer in der Schlange vorm Eingang standen und alle Pokémon gespielt haben. Und ich kenne ja Pokémon Go jetzt nicht so, aber alle haben irgendwelche, du kannst so Lockstoffe irgendwie hinlegen. Und die waren überall verteilt, die in dieser Schlange. Also es war quasi ein Hotspot in Hamburg für ein paar Stunden für Pokémon-Jäger. Was total lustig ist. Die Schlange hat sich nach vorne bewegt und manche Leute wollten nicht weiter in der Schlange gehen.
Weil sie dann aus der Reichweite gegangen wären.
Ja, total absurd irgendwie alles, aber irgendwie auch total geil irgendwie. Also schön, dass sich Nerds durch sowas dann verbunden fühlen. Und Pokémon Channel ist der übelste Crap. Also das ist wirklich noch dümmer als Pokémon Go, also wirklich. Wenn ihr denkt, Pokémon Go ist die Speerspitze des infantilen Unterhaltens, dann guckt euch Pokémon Channel, guckt euch am besten auf YouTube mein Video an, wo ich verzweifle an diesem Spiel. Ja, aber das war auch gevotet. Also da muss man sagen, das war so ein Spiel, ich wusste, dass es scheiße wird und die Community durfte voten, was ich spielen soll und es war klar, dass es Pokémon Channel wird.
Und die Menschheit ist grausam und hat dir das schlechte Spiel gegeben.
Ja, die Leute sehen gerne jemanden, das ist interessant übrigens, die Leute sehen sehr gerne jemanden, der sich aufregt. Das ist irgendwie eine sehr beliebte, das wird dann immer abgeschrieben unter ich bin genauso oder ich kenne Leute, die sind genauso. Leute gucken gerne ragenden Leuten zu.
Du hast es gerade eben ja schon angesprochen mit dem, dass du früher zumindest sehr, sehr wütend geworden bist und ich kenne noch einige Videos, wo dann auch mal ein Pet geflogen ist bei einem Beef oder so.
Ich weiß genau, was du meinst. Da werde ich noch drauf angesprochen, was echt verrückt ist.
Wie sehr war das eine Rolle oder war das wirklich nee, so? Hast du das irgendwann übernommen oder?
Nee, also das meine ich mit Authentizität und allem und man wirklich, also das war ja schon bei Giga so, dass man, also wir vier kennen uns halt lange und keiner gönnt dem anderen einen Sieg. Niemand. Und man ist wirklich echt sauer, wenn der andere besser ist. Weil man, auch noch vor der Kamera, ja, wenn man einfach degradiert wurde von jemandem, wo man eigentlich denkt, ich bin aber eigentlich besser als der in dem Spiel. Und dann läuft es nicht richtig und dann fühlt man sich scheiße. Und dann, wo Fußballtrainer die Tonne umtreten, fliegt dann halt ein Pad. Und das war das letzte Pad, was ich je, glaube ich, geworfen habe. Und wirklich, das war damals für mich so der Paradigmenwechsel, wo ich gemerkt habe, fuck, ich will so nicht nach außen hin wirken. Also ich will nicht jemand sein, der primär dafür bekannt ist, dass er quasi sich nicht bändigen kann und irgendwie wie so ein Troll halt ausrastet. Und ich war dann ja wirklich, ich sehe mich dann selbst und denke, ja, okay, die Leute finden es lustig, aber ich selbst habe mich furchtbar gefühlt. Ich fand das, bis heute kann ich mir das nicht angucken. Weil das ist einfach, das bin nicht ich. Das ist ein Teil von mir, ja, das ist der wütende Teil von mir, aber das bin nicht ich. Und wenn man das dann so sieht und auch wie unfair man ist und wie gemein man ist und eigentlich was für ein Arschloch man ist, ja, das ist nicht geil. Das sieht man ungern. Also so sieht man sich ungern, muss ich sagen.
War der Streit danach echt eigentlich oder war das?
Natürlich war der echt. Ich habe, als Budi mich in Halo Wars abgezockt hat, ein Spiel, was ich getestet habe, was er zum ersten Mal spielt und er zockt mich da ab. Ich habe eine Woche nicht mit ihm reden können, weil ich so wütend war. Das ist natürlich eine irrationale, dumme, kindische, blinde Wut. Nichtsdestotrotz ist die da. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was läuft eigentlich bei mir verkehrt, dass ich mich wegen einem blöden Spiel aufrege. Und der Budi ist ja auch noch ein herzensguter, lieber Mensch. Der ist ja wirklich ein Mensch, der niemandem was Böses will, der das dann so schluckt und man sich irgendwann denkt, so einen Freund habe ich eigentlich gar nicht verdient, weil eigentlich habe ich jemanden verdient, der mir Kontra gibt und mir quasi den Kopf wäscht bei sowas. Aber ja, es ist dann halt, man muss sich selbst, ich gucke mir dann diese Videos an und ich habe mich dann mehr oder weniger selbst gezwungen, das nicht mehr so an mich ranzulassen. Also einfach zu versuchen, durchzuatmen und meine Wut unter Kontrolle zu haben. Und dass man älter wird und ein bisschen ruhiger, sorgt dann eben auch dafür, dass man es schafft. Aber ich weiß genau, wenn wir das nächste Beef haben, also die nächste Sendung Beef aufnehmen, bin ich wieder kurz davor, einfach auszurasten. Und ich weiß genau, wie das sein wird. Und man muss sich dann eben vorstellen, insofern ist das jetzt eher gespielt als früher. Man muss sich eben dann einfach denken, nee, fuck, ich will nicht so wirken, ich will jetzt auch nicht, ich will kein schlechtes Vorbild sein und ich will vor allem nicht, dass Leute denken, was ist das für ein Arschloch? Und dann reißt man sich zusammen. Also, weiß nicht, das ist irgendwie jetzt anders als früher tatsächlich, aber eben auch nur bei solchen Themen wie einem Beef. Mhm. Dass man einfach sagt, jetzt reiß dich zusammen bitte, ja. Der hat fair gewonnen. Und war einfach, er hat die lustigeren Sprüche gehabt und er hat besser gespielt. Ist halt so. Ja, aber das ist halt schwer zu schlucken. Wir sind natürlich alles auch riesige Egos. Das ist ganz klar.
Du hast gerade eben, ist schon was länger her, aber angesprochen, was eigentlich meine abschließende Frage sein sollte. Und zwar die Zukunft jetzt auch für euren Sender, für Rocket Beans, für Rocket Beans TV. Das du oder ihr euch auch das vorstellen könnt, in andere Hände zu geben. Hast du da irgendwie eine Idee? Also wann, wie, in welcher Form?
Ja, da kommen wir zu dem Part, wo ich eingangs auch schon gesagt habe, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil letzten Endes, wir haben einen Plan, was wir alles die nächsten 5 bis 10 Jahre erreichen wollen. Wir suchen auch gerade Investoren, haben auch schon einige da, die uns das ermöglichen wollen. Also es sieht alles sehr gut aus im Moment, um sozusagen den nächsten Schritt zu tun. Ja? Weil mit 60 Leuten kann man eben nicht mehr hier arbeiten, als wären wir immer noch die kleine 12-Mann-Klitsche oder so. Also es muss einfach alles strukturierter ablaufen und vor allen Dingen auch langfristiger. Und da wir uns jetzt, es war auch ein Prozess, der hat lange gedauert, dass wir uns immer wieder zusammen eingeschlossen haben, das letzte Mal über ein ganzes Wochenende mit Business-Developern, die uns geholfen haben, unsere Ziele zu definieren und. Also alles richtig professioneller Kram sozusagen, der lange überfällig war. Und haben dann angefangen, unsere Ziele und unsere persönlichen Wünsche und Vorstellungen in Einklang zu bringen. Und haben gemerkt, wir sind da eigentlich ziemlich nah beisammen. Gleichzeitig haben wir auch ein paar Verpflichtungen unseren Leuten hier gegenüber. Nämlich, der Laden muss in 10 Jahren auch noch funktionieren. Und zwar, obwohl unsere Zielgruppe, die uns vom GIGA kennt, dann zu alt ist, um noch relevant zu sein für die Werbeindustrie. Also wir müssen den Laden entweder verjüngen oder auf einem Niveau halten, von der Zielgruppe her. Und deswegen kann der Laden nicht auf ewig mit uns funktionieren. Das ist einfach die Gesetzmäßigkeiten des Marktes, dass die Leute, die uns gucken, du hast es selbst gesagt vorhin, immer weniger Zeit haben. Game One war ja noch so ein Ding. GIGA Games haben sie 2 Stunden am Abend zur besten Sendezeit gehabt für uns. Game One war dann noch einfacher, weil das war nur einmal die Woche Video on Demand, 20 Minuten, die hat jeder. Und da waren wir ja auch sehr erfolgreich. Und jetzt haben wir 8 Stunden Content. Selbst jemand, der mich gerne reden hört, der will mich vielleicht nicht 6 Stunden lang reden hören und sich da noch die anderen 2 Stunden von irgendeinem anderen anhören. Die haben einfach keine Zeit mehr, zu Recht. Man wird älter, man hat Verpflichtungen, man hat weniger Zeit zum Spielen, weniger Zeit für alles. Man arbeitet, hat Kinder und eine Frau. Insofern, das ist die Zielgruppe, die wir im Moment noch haben, die wir aber ein bisschen verjüngen müssen, damit der Laden auch in Zukunft auf einem festen Fundament steht. Mhm. Und das sind alles Dinge, die wir halt lösen müssen. Dazu brauchen wir natürlich, und das sind wir ja im Moment auch dabei, wir haben mit Florentin Will oder Lars-Erik Paulsen haben wir ein paar echt absolute Burner, die meiner Ansicht nach mit die besten On-Air-Persönlichkeiten, die es in Deutschland gibt, sind. Also das sind Leute wie Joko und Klaas, die nur noch nicht entdeckt wurden. Ja? Also das sind richtig gute Leute. Und davon haben wir jetzt noch ein paar mehr. Ich will jetzt andere, die ich gerade nicht erwähnt habe, damit jetzt nicht degradieren oder irgendwie. Ich meine nur, wir sind halt immer auf der Suche nach Leuten, die uns langfristig ersetzen können oder erstmal ergänzen können. Einfach um den Content, den wir machen, ein bisschen jünger zu halten, als er vielleicht im Moment ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit Make-up anfangen oder jetzt irgendwie Vlogs oder alles machen, um junge Leute zu erreichen. Aber
halt einfach das, was ihr aufgebaut habt, sozusagen, dass es bleibt, dass es nicht nur an euch hängt.
Ja, man darf dann auch sein Ego nicht nach vorne stellen. Man muss sein Ego zurücknehmen, sagen, so, ich habe meine Zeit gehabt, ich muss jetzt nicht mehr vor jede Kamera zum Beispiel, ich bin vielleicht sinnvoller als Strategiker im Hintergrund. Ja. Wir haben ja, wie gesagt, alle eigene Jobs jetzt bekommen auch, die wir versuchen auszufüllen. Der Budi zum Beispiel ist Head of Strategy und verfolgt so das große Ganze und macht das auch super und das ist auch genau sein Gebiet, wo er eben wirklich schon immer für Interesse hatte. Der Nils kümmert sich um Spiel und um digitale Welten, die wir gerade erschließen, wo ich aber auch noch nicht viel zu sagen darf. Der Ede kümmert sich um New Talents und generell um Moderationstraining, um den Leuten auch, die hier schon sind, einfach das zu geben, was wir bei GIGA in dem Sinne nie hatten, nämlich jemand, der einen mal zur Seite nimmt und sagt, pass auf, das hier war eine gute Moderation, das hier war eine schlechte Moderation, da hast du irgendwie falsch angefangen oder hier hast du irgendwie was gesagt, was du besser nicht gesagt hättest und. Also es gibt 8 Milliarden Möglichkeiten. Ja, der eine ist mehr für Entertainment geeignet, der andere ist super, aber nur, wenn er über Fakten redet oder über Technik. Also sowas, ja. Und ich bin halt der Typ, der so ein bisschen den Content versucht, in Einklang zu bringen und hier und da mal ein Konzept pitcht oder ein Special oder so, ja. Also das ist so, jetzt mal im Detail, das, was wir quasi, wie wir uns aufgestellt haben für die Zukunft. Und das funktioniert im Moment ganz gut. Also wir sind da noch in den Anfängen, aber man fühlt sich jetzt schon gleich ein bisschen professioneller und strukturierter als noch früher, als wir einfach alle rumgewuselt sind. Jeder war on air, jeder war gleichzeitig Chef von diesem Laden, aber auch irgendwie nicht, weil wir keine Hierarchie hatten in dem Fall. Es gibt tausend Gründe, warum das jetzt viel besser ist und sicherlich dann mit Investoren noch besser werden wird. Mhm. Also das hoffe ich zumindest. Ich meine, der Laden, die Quote ist ein bisschen runtergegangen, das ist natürlich korrekt, aber ist ja klar, dass man nicht 50.000 Zuschauer am Anfang halten kann. Und insofern sind wir jetzt bei 5.000 oder 10.000, aber das über den ganzen Tag verteilt und das ist immer noch gut. Also wir haben 100.000 Unique Visitors am Tag, also 100.000 einzelne Leute. Und das ist schon eine Menge auf Twitch. Das muss man sagen, weil Twitch ist zum Beispiel hier auch nicht bekannt. Also jeder, der, also keiner, der nicht Gamer ist, kennt Twitch in Deutschland.
Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.